Früher war ich Fernfahrer und fuhr zusammen mit einem Kollegen. Dieser Job dauerte insgesamt nur ein Jahr, aber in diesem Jahr hatte ich einige seltsame Begegnungen auf der Straße. Trotz der merkwürdigen Leute, die ich traf, gab es einen Mann, der mich mehr beunruhigte als alle anderen. Tatsächlich ist er einer der Hauptgründe, warum ich mit dem Fahren aufgehört habe. Die Begegnung fand nachts statt. Wir lieferten eine Ladung nach Kalifornien und sollten am nächsten Tag ankommen. In jener Nacht erreichte ich gegen 3.30 Uhr morgens eine Raststätte in Arkansas, kurz nachdem ich meine Schicht beendet hatte und mich auf meine 10-stündige Pause vorbereitete. Es war dunkel, es nieselte leicht und die Raststätte lag etwas abseits der Straße, komplett von Bäumen umgeben. Die perfekte Kulisse für etwas Unheimliches. Ich beendete meine Schicht, warf einen schnellen Blick auf die Umgebung und stieg aus dem Truck, wobei ich ihn sorgfältig abschloss. Es war ziemlich ruhig. Einige verstreute Autos standen auf dem Parkplatz und ein paar Sattelzüge, deren Fahrer offenbar dort übernachteten. Es gab ein paar überdachte Bänke als Regenschutz. Und als ich zum Toilettenhäuschen ging, um zu pinkeln, sah ich einen Mann, der im Dunkeln auf einer dieser Bänke saß und eine Zigarette rauchte. Als ich vorbeiging, spürte ich ein wenig Unbehagen, aber nicht genug, um mich zu beunruhigen. Also ging ich weiter. Ich erledigte mein Geschäft im Bad, wusch mir die Hände und kehrte zum Truck zurück. Der Mann saß immer noch an derselben Stelle, aber seine Körpersprache deutete nun darauf hin, dass er mich beobachtete. Sein Gesicht war durch das Licht von oben im Schatten verborgen, aber sein ganzer Körper drehte sich, als ich vorbeiging. Langsam wurde ich etwas paranoid und beschleunigte meinen Schritt zum Truck. Schließlich stieg ich ein und verriegelte schnell die Tür. Ich dachte, der schlimmste Teil meiner Angst sei vorbei. Also schaltete ich das Radio ein, um ein Comedy-Programm zu Ende zu hören, und griff nach dem Beef Jerky, das ich zuvor gekauft hatte. Gerade als ich das Jerky zum Mund führte, bemerkte ich eine Bewegung in meinem peripheren Blickfeld. Ich schaute zu den Bänken und sah, dass der Mann nicht mehr dort saß. Nun stand er unter einer Straßenlaterne, etwa 3 Meter vom Truck entfernt. Die Angst überkam mich erneut und etwas in seiner Haltung ließ mich spüren, dass er nichts Gutes im Sinn hatte. Ich schaltete das Radio aus und starrte ihn an. Er bewegte sich nicht. Die Schatten verbargen den Großteil seines Gesichts, aber ich konnte fühlen, dass er mich anstarrte. Dieser Blick schien ganze 10 Minuten zu dauern. Er hob nicht einmal den Arm, um an seiner Zigarette zu ziehen, die weiterhin glühte. Da mir die Situation zu seltsam wurde, rief ich meinen Kollegen, der in der Kabine schlief. »Was ist los, Bruder?«, sagte er noch halb schlafend. »Ich habe meine Schicht beendet, aber da draußen ist ein Typ, der mich vom Truck aus anstarrt.« Ich hörte, wie er sich bewegte und durch den Vorhang der Kabine spähte. »Welcher Typ?«, fragte er. Ich drehte mich um und der Mann war verschwunden. Ich erschrak und durchsuchte die Umgebung mit den Augen. Als ich in den linken Seitenspiegel sah, bemerkte ich, wie der Mann langsam auf das Heck des Trucks zuging, mit der Zigarette im Mund. Er schien das Fahrzeug zu umrunden. »Was zur Hölle? Auf welcher Seite ist er?«, fragte mein Kollege verwirrt. In diesem Moment war der Mann bereits um das Heck herumgegangen und näherte sich nun der Beifahrerseite. »Er ist jetzt auf der Beifahrerseite«, sagte ich. Ich rutschte zu dieser Seite und griff nach meinem Messer auf dem Armaturenbrett nur für den Fall. Mein Kollege sah ihn schließlich im rechten Außenspiegel näher kommen. Der Mann blieb direkt neben der Tür stehen und begann durch das untere Fenster zu starren. Für alle, die es nicht wissen, LKW haben oft ein kleines Fenster im unteren Bereich der Beifahrertür, um den toten Winkel zu sehen. Ziemlich verängstigt rief ich: »Was willst du?« Der Mann zuckte zurück und streckte sich, um durch das obere Fenster zu schauen. Jetzt konnte er mich deutlich sehen. Er musste mindestens 50 Jahre alt sein, sehr dünn, mit hervorquellenden blauen Augen und einem verstörten Gesichtsausdruck, eine Mischung aus Verwirrung und Bosheit. Mein Kollege fragte: »Können wir Ihnen irgendwie helfen?« Als der Mann hörte, dass wir zu zweit im Truck waren, richtete er sich plötzlich auf und ging weg, was uns beide völlig verwirrte. Mein Kollege zog sich schnell an und setzte sich auf den Fahrersitz. Ich erzählte ihm alles, was mit dem Typen bis zu diesem Moment passiert war, und wir beobachteten ihn weiter. Uns fiel auf, dass der Mann jedes Mal, wenn ein neues Fahrzeug ankam, zu der nächstgelegenen Laterne ging und dort einfach stehen blieb. Wir verbrachten etwa 30 Minuten damit zu diskutieren, ob wir die Polizei rufen sollten, denn technisch gesehen hatte er nichts getan, außer sich wie ein Creeper zu verhalten. Gerade als wir uns entschieden, den Anruf zu tätigen, sahen wir, wie der Mann auf sein Handy schaute, frustriert die Hände schüttelte und dann zu einem der Autos auf dem Parkplatz rannte. Er startete es und raste davon, verschwand in der Nacht. Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Was mich am meisten verwirrt, sind seine Absichten. Ich war deutlich größer als er, also hätte er nur mit einer Waffe einen Vorteil im Kampf gehabt. Wenn er plante, den Truck zu stehlen, nun, wir haben ständig GPS-Tracking und unsere Koordinaten werden protokolliert. Unser System alarmiert den Dispatcher, wenn wir uns außerhalb der geplanten Zeiten bewegen. Außerdem, was machte dieser Typ um 3.30 Uhr morgens an so einer verdächtigen Raststätte? Meine beste Theorie ist, dass Raststätten nicht sehr oft von der Polizei kontrolliert werden und diese hier besonders abgeschieden zwischen Straße und Wald lag. Es sah so aus, als hätte er sich den Ort genau deswegen ausgesucht. Was seine Pläne waren? Entführung, Diebstahl, Gewalt bleibt unklar. Aber ich würde gerne hören, was ihr denkt. Ich heiße Mikan. Ich bin hier, um eine Geschichte zu erzählen, in der ich vor kurzem in eine sehr gefährliche und beängstigende Situation geraten bin, auf dem Heimweg vom Haus meiner Freundin. Ich erzähle das nicht, um anderen Mitgliedern dieses Forums Angst zu machen, sondern nur, um euch alle auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die das nächtliche Alleinfahren mit sich bringt. Besonders, wenn keine anderen Menschen in der Nähe sind. Wie gesagt, als ich diese Begegnung hatte, war ich auf dem Weg zu meiner Freundin, die etwa 20 Meilen von meinem Zuhause entfernt wohnt. Der größte Teil der Strecke, die ich fahren musste, war ziemlich städtisch. Allerdings gibt es einen etwa 5 Meilen langen Abschnitt, der praktisch genauso aussieht wie direkt nach dem Bürgerkrieg. Ganz egal, wie viel Zeit vergangen ist, ich meine damit, dass er vollkommen unentwickelt ist. Manchmal verliere ich mich in der Geschichte dieser Gegend. Es tut mir leid. Ich verspreche, mich so kurz wie möglich zu fassen, während ich die Fakten schildere, die zu diesem Erlebnis geführt haben. Trotz der Geschichte dieser Straße gibt es in diesem Abschnitt keine Geschäfte oder Häuser, nur offene Felder und Wälder. Und zu dieser nächtlichen Stunde, zu der ich üblicherweise diese Straße entlang fahre, gibt es wenige oder gar keine Autos auf diesem Abschnitt. Normalerweise ist es ein ruhiger und angenehmer Teil zum Fahren. Und in all den 100 Malen, die ich dort vorbeigefahren bin, hätte ich nie gedacht, dass mir etwas Beängstigendes oder Gewalttätiges passieren könnte. Wie sehr ich mich geirrt habe. An diesem Abend verließ ich meine Arbeit kurz nach Mitternacht und schickte meiner Freundin eine schnelle Nachricht, dass ich unterwegs sei. Der Plan war, die Nacht bei ihr zu verbringen, also fuhr ich nach einem kurzen Tankstopp los. Um diese Zeit waren nicht viele Autos in meiner Richtung unterwegs, also beschleunigte ich in der Hoffnung, schnell anzukommen. Doch nur wenige Minuten später befand ich mich hinter zwei Autos, die nebeneinander langsam fuhren. Ich weiß nicht, was sie da machten, und es war mir auch egal. Ich wollte einfach, dass eines von ihnen Platz macht, damit ich vorbeifahren konnte. Ein wenig ungeduldig hupte ich kurz das Auto im Überholstreifen an. Ich bin kein Idiot, ich blieb nicht auf der Hupe. Ich gab nur ein kurzes Signal, auf mich aufmerksam zu machen. Zu meiner Erleichterung beschleunigte das Auto und wechselte vor das andere, sodass ich vorbeifahren konnte. Ich bedankte mich mit einer kleinen Geste mit der Hand, so wie man sie einem Nachbarn zuwirft, wenn man vorbeifährt. In der Hoffnung, schnell anzukommen, beschleunigte ich wieder, aber kaum war ich 20 Fuß weit gekommen, schaltete das Auto hinter mir das Fernlicht ein und blendete mich. Das machte mich wütend, aber ich stellte den Rückspiegel nach oben, um nicht geblendet zu werden, und versuchte es zu ignorieren. Doch das war nicht alles, der Fahrer übertrat die Linie. Aus dem Nichts rammte er mich von hinten und ich verlor fast die Kontrolle über das Auto. In diesem Moment wusste ich, dass ich in ernsten Schwierigkeiten war. Es schien keinen anderen Ausweg zu geben, als zu fliehen, also trat ich das Gaspedal durch und betete, dass ich entkommen konnte. Doch bevor ich genug Geschwindigkeit aufbauen konnte, rammte er mich erneut, diesmal mit mehr Kraft. Mein Kopf wurde nach vorne und hinten geschleudert. und der Schmerz war sofort da. Zum Glück gelang es mir, mich zu lösen und das andere Auto hinter mir zu lassen, obwohl ich es immer noch etwa 60 Meter entfernt im Rückspiegel sehen konnte, wie es versuchte, mich einzuholen. Das war der Moment, der mich rettete. Die meisten Leute freuen sich nicht, wenn sie wegen überhöhter Geschwindigkeit erwischt werden, aber unter diesen Umständen war ich erleichtert. Ich hatte das andere Auto gerade aus dem Rückspiegel verloren, als alles in roten und blauen Lichtern aufleuchtete. Voller Erleichterung hielt ich an und stieg aus, um mit dem Polizisten zu sprechen. Der Beamte war ein wenig nervös, als ich so schnell aus dem Auto stieg, aber er verstand schnell, was los war. Als er mit seiner Taschenlampe das Heck meines Wagens beleuchtete, sahen wir den Schaden, und der war erheblich. Natürlich waren beide Rücklichter kaputt, und das Heck war wie eine Ziehharmonika eingedrückt. Ich erzählte ihm, was gerade passiert war, und er bat mich, ihm ein paar Meter zu folgen, um einen ausführlicheren Bericht aufzunehmen. Er sagte, er würde tun, was er könne, aber die Chancen, den Fahrer zu finden, seien gering. Das hatte ich mir beim Erstatten der Anzeige schon gedacht. Ich war einfach nur erleichtert, am Leben und außer Gefahr zu sein. Da mein Nacken weiterhin schmerzte, war mein nächster Halt die Notaufnahme. Ich rief meine Freundin aus dem Wartezimmer an und sie bekam fast einen Herzinfarkt, als ich ihr erzählte, was passiert war. Sie kam schnell an und ließ mich versprechen, dass ich sie auf dem Weg zu ihr künftig hinter mir herfahren lasse. Wie erwartet hatte ich ein Schleudertrauma. Das Einzige, was sie tun konnten, war, mir ein paar Medikamente zu verschreiben und mir zu sagen, ich solle wiederkommen, falls die Schmerzen schlimmer würden. Trotz der Schmerzen schlief ich sofort ein, als ich bei ihr zu Hause ankam. Seitdem schläft meine Freundin bei mir und soweit ich weiß, hat die Polizei den Fahrer nicht gefunden. Wie gesagt, ich erzähle diese Geschichte nicht, um euch zu erschrecken. Ich teile sie, um euch daran zu erinnern, nachts vorsichtig auf der Straße zu sein und immer darauf zu achten, wie ihr andere Fahrer behandelt. Nur weil du nicht vorhast, jemanden zu verärgern, heißt das nicht, dass er sich nicht trotzdem aufregen wird. Letzten September machte ich mit meiner Familie einen Roadtrip nach Myrtle Beach. Dabei waren ich, meine Mutter, meine Schwester, ihr Ehemann und ihre zwei Kinder. Wir benutzten mein Auto und das Auto meiner Schwester und ihres Ehemanns, um alles und alle zu transportieren. Wir mieteten ein Haus direkt am Strand für etwas mehr als eine Woche und hatten eine ziemlich gute Zeit. Allerdings befand ich mich in einer schwierigen Lebensphase, hatte Probleme mit der Arbeit, war zwischen zwei Jobs und hatte gerade zwei neue Stellen angefangen. Ich war knapp bei Kasse und machte mir Sorgen, ob ich mein Auto rechtzeitig bezahlen konnte und solche Dinge. Also beschloss ich, zwei Tage früher mit meinem Auto nach Hause zu fahren, um zu versuchen, mehr Arbeitsstunden zu bekommen. Meine Familie war nervös, als ich ihnen sagte, dass ich nach dem Abendessen losfahren und die ganze Nacht durchfahren wollte, um nach Hause zu kommen. Ich beruhigte sie, indem ich sagte, dass alles gut wäre, dass ich die ganze Nacht wach bleiben könne und direkt nach Hause fahren würde. Nur anhalten, wenn es nötig wäre, um zu tanken oder etwas zu essen. Ich bin ein ausgezeichneter Fahrer, wenn auch etwas ungeduldig. Also neige ich dazu, so lange zu fahren, bis ich wirklich eine Pause brauche. Aber diese Fahrt würde 12 Stunden dauern, also wusste ich, dass ich ein paar Stopps einlegen musste. Ich nahm mir vor, an jeder Raststätte wenigstens kurz auszusteigen und mich zu dehnen, um wach zu bleiben und nicht steif zu werden. Als ich durch West Virginia fuhr, wie ihr vielleicht wisst, können die Raststätten dort ziemlich abgelegen sein, besonders wenn man von Süden nach Norden durch die Berge fährt. Ich hielt an einem Besucherzentrum, weil dort Fastfood ausgeschildert war, und ich musste außerdem dringend auf die Toilette. Es war sehr spät in der Nacht, vielleicht zwischen 1 und 3 Uhr morgens. Als ich ankam, stellte ich fest, dass die Essensstände geschlossen waren. Also fuhr ich über den Parkplatz und parkte unter einer Laterne direkt vor dem Besucherzentrum, um das Bad zu benutzen. Ich lehnte mich gegen die Autotür und nahm mir Zeit, meine Schuhe anzuziehen, bevor ich zum Gebäude ging. Ich sah mich um und bemerkte nichts Ungewöhnliches. Ich checkte mein Handy und nahm meine Geldbörse, bevor ich ausstieg, wobei ich sicherstellte, dass mein Auto mit einem Hupen die Türen verriegelte. Auf dem Weg zum Gebäude sah ich einen Mann in einem weißen Kapuzenpullover, der am Rand des Gehwegs stand, der zum Gebäude führte. Ich schenkte ihm nicht viel Aufmerksamkeit, bis ich an ihm vorbeiging und weiterlief. Ich warf einen Blick über meine Schulter und sah, dass er mich beim Hineingehen beobachtete. Aus irgendeinem Grund blickte ich, als ich wieder nach vorne schaute, nach links und sah einen anderen Mann auf einer Bank sitzen, die auf der anderen Seite einiger hoher, dünner Büsche stand. In diesem Moment dachte ich, nein, 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 nein. Ich ging auf die Toilette, urinierte und bevor ich hinausging, rief ich meinen Mitbewohner an. So dumm es auch klingt, weil er etwa 4 bis 6 Stunden entfernt war, fühlte ich mich einfach sicherer dadurch. Ich gab ihm eine kurze Zusammenfassung meiner Lage und bat ihn, mit mir in der Leitung zu bleiben. Als ich das Gebäude wieder verließ, war der Mann vom Anfang des Gehwegs nicht mehr da. Ich blickte jetzt nach rechts und sah beide Männer neben einer Bank stehen und geradeaus schauen. Ich sah ein Paar, das ebenfalls das Gebäude betrat, vermutlich um die Toilette zu benutzen. Ich hatte den Impuls, sie zu bitten, mit mir zu gehen, aber meine Paranoia meldete sich, weil ich wusste, dass etwas mit der Situation nicht stimmte. Also sagte ich nichts, in dem Gedanken, dass sie diese Männer vielleicht kannten. Ich ging zügig zu meinem Auto und erklärte meinem Mitbewohner, dass die Männer bei den Bänken standen. Ich warf einen schnellen Blick über meine Schulter und sah, wie der Mann im weißen Kapuzenpulli auf mich zukam. Ich sagte es meinem Mitbewohner. Ich ging ein paar Schritte weiter und sah noch einmal zurück. Ich sah, dass er jetzt schneller ging. In diesem Moment sagte ich ihm, dass er mir bis zum Auto folgte und ich rannte los. Zum Glück hatte ich den Autoschlüssel schon in der Hand und konnte das Auto öffnen. Ich sprang praktisch hinein, ohne mich umzusehen. Ich legte den Rückwärtsgang ein, fuhr sofort los, wechselte in den Vorwärtsgang und raste davon. Ich legte den Sicherheitsgurt erst an, als ich die Ausfahrt des Parkplatzes erreichte. Ich sah kein einziges Mal zurück. An der nächsten Mautstation erstattete ich eine Meldung und die Angestellten riefen die Staatspolizei, damit sie das Gebiet überprüfen. Ich hörte stundenlang nicht auf zu zittern und weigerte mich, das Auto zu verlassen, bis ich zu Hause war. Der Gedanke machte mir Angst, dass wenn diese Männer besser aufgepasst hätten und sich genähert hätten, während ich noch gebückt war, um meine Schuhe anzuziehen, ich keinerlei Verteidigung gehabt hätte. Gruselige Dinge können nachts auf der Straße passieren. Dann kommen die seltsamen und unheimlichen Typen heraus, also muss man sehr vorsichtig sein. Das passierte im Jahr 2020, genau als Covid anfing. Ich arbeitete damals Nachtschichten in einem Krankenhaus und meine Arbeitszeiten waren sehr unterschiedlich. Ich nahm immer dieselbe Route nach Hause, eine Autobahn, die etwa 16 Kilometer nach Norden zu meinem Heimatort führte. Es war nie eine stark befahrene Straße, nicht einmal tagsüber, also war ich nachts fast immer ganz allein unterwegs. Covid machte die Gegend nur noch mehr zu einer Geisterstadt. Auch von der Autobahnpolizei sah man nachts kaum etwas. Normalerweise kam mir das zugute, weil ich schneller nach Hause kam, ohne langsame Fahrer vor mir. Aber eines Nachts, während ich mitten in der Nacht nach Hause fuhr, sah ich ein blinkendes rotes SOS-Licht am Straßenrand. Als ich näher kam, leuchtete es die Rücklichter eines geparkten Autos aus. Jemand brauchte eindeutig Hilfe. Und ich schätze, ich war an diesem Abend in hilfsbereiter Stimmung, also hielt ich vor dem Auto an. Als ich am Fahrzeug vorbeifuhr, sah ich einen Mann mit den Armen winken. Ich schaltete meine Warnblinker ein und stieg aus, um mich zu nähern. Dem Hautton und einem leichten Akzent nach war es ein hispanischer Mann. Wegen der Maske, die er trug, konnte ich sein Alter nicht genau schätzen, aber ich würde sagen, er war in den 20ern oder 30ern. Ich fragte ihn, was das Problem sei, und er sagte, seine Batterie sei leer, weil er zu lange geparkt habe. Ich fragte, ob er Starthilfekabel habe, weil ich keine dabei hatte, und er sagte nein. Ich wusste nicht, wie ich ihm sonst helfen konnte, außer ihm eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Aber dann bat er mich, ob er mein Telefon benutzen dürfe, weil seins angeblich auch leer war. Ich war nicht begeistert davon, einem Fremden auf der Straße mein Telefon zu geben, aber ich tat es. Ich entsperrte es und öffnete die Telefon-App. Er wählte eine Nummer und entfernte sich langsam, während er sprach. Die Tür seines Autos stand offen, also setzte ich mich auf den Fahrersitz und versuchte, das Auto selbst zu starten. Zu meiner Überraschung steckte der Schlüssel noch im Zündschloss. Ich drehte ihn einmal und die Batterie sprang an. Ich testete die Warnblinkanlage, sie funktionierte. Ich schaltete das Radio ein, ebenfalls in Ordnung. Dann drehte ich den Schlüssel erneut und der Motor startete beim ersten Versuch. Ich hatte keine Zeit zu überlegen, ob ich gerade in eine Falle getappt war, denn kaum lief der Motor, spürte ich zwei Arme, die sich um meinen Hals legten und versuchten, mich zu würgen. Ich hörte eine Stimme von draußen schreien. »Hey! Hey!« Immer wieder. Es war der Mann mit meinem Telefon. Ich konnte mich leicht aus dem Griff der Person auf dem Rücksitz befreien. Es war ein Teenager. Der Mann mit meinem Telefon rannte zurück zu seinem Auto und schrie mich an. Ich entschied mich zu fliehen, anstatt zu kämpfen, rannte zurück zu meinem Auto und fuhr so schnell wie möglich weg. In dem Moment hätte ich schwören können, draußen einen lauten Knall gehört zu haben. Einige Sekunden später stellte ich fest, dass es ein Schuss gewesen war. Meine Heckscheibe hatte ein Loch mit mehreren Rissen rundherum. Ich konnte die Polizei erst von zu Hause aus anrufen, weil der Typ immer noch mein Telefon hatte. Zu Hause erzählte ich es meinen Eltern und rief dann vom Festnetz aus den Notruf. Ich erklärte der Polizei, dass mir eine Falle gestellt worden war, dass sich jemand auf dem Rücksitz versteckt hatte und dass der Mann, der auf mein Auto geschossen hatte, noch immer mein Telefon hatte, das entsperrt war mit all meinen persönlichen Informationen. Die Polizei riet mir sofort bei ATAN rufen, um den letzten Anruf in der letzten Stunde zu verfolgen, aber der Kundendienst öffnete erst um 7 Uhr morgens. Während ich wartete, nutzte ich die Mein iPhone suchen Funktion auf dem Handy meines Vaters, um meines zu sperren, in der Hoffnung, dass sie unsere Adresse nicht gefunden hatten. Um 7 Uhr rief ich bei ATT an, um zu fragen, ob sie den letzten Anruf verfolgen konnten, aber es gab keine Gesprächsaufzeichnungen seit dem Anruf, den ich am Vortag mit meiner Mutter auf der Arbeit geführt hatte. Das bedeutete, dass der Mann niemanden angerufen hatte. Und dann kamen noch schlimmere Nachrichten. Mein gesamtes Bitcoin-Guthaben auf meinem Coinbase-Konto war verschwunden. Tausende Dollar, gesendet an eine unbekannte Wallet-Adresse, völlig unauffindbar. Der Standort des Telefons wurde nicht mehr aktualisiert, sobald der Dieb es ausschaltete oder entsorgte. Ich habe es nie wieder bekommen. Eine Woche nach diesem Vorfall wurde ich durch die besorgte Stimme meiner Mutter geweckt. Mein Vater klopfte an meine Tür und bat mich, herunterzukommen. Er sagte, er und meine Mutter hätten jemanden in unserem Hinterhof gehört, aber als wir nachschauten, war niemand zu sehen. Meine Mutter wollte die Polizei rufen, aber mein Vater meinte, wir sollten warten, ob noch ein Geräusch zu hören sei. Es kam jedoch keines mehr. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Person war, aber wenn ja, hoffe ich wirklich, dass es nicht dieser Mann mit meinem Telefon war. Meine Adresse war überall auf diesem Gerät gespeichert. Seitdem sind 2 Jahre vergangen, also ist offensichtlich alles vorbei. Trotzdem werde ich nie wieder anhalten, um jemandem nachts auf der Autobahn zu helfen. Ich machte eine Reise nach Boston, um einen Verwandten zu unterstützen, der am Boston-Marathon teilnahm. Ich fuhr von Chicago nach Massachusetts und musste die Route 20 nehmen, möglicherweise die längste Autobahn in den Vereinigten Staaten. Ich mag Fliegen nicht besonders, also entschied ich mich, gegen 15 Uhr nach der Arbeit mit dem Fahren zu beginnen. Mein GPS sagte, es würde eine 15-stündige Fahrt sein, aber ich kenne mich. Wahrscheinlich würde ich es in 14 Stunden schaffen. Meine geschätzte Ankunftszeit war 6 Uhr morgens, aber ich hoffte, um 5 Uhr anzukommen, wenn ich keine Pausen machte. Ich bin der Typ Mensch, der auf langen Fahrten nicht viele Pausen macht. Ich mag es, die ganze Strecke am Stück zu fahren. Der Großteil der Route 20 führt durch offenes Gelände und es gibt auf großen Abschnitten nicht viel Verkehr. Ich schätzte, dass ich schon etwa 10 Stunden gefahren war. Es war ungefähr 1 Uhr nachts und ich war praktisch das einzige Auto auf der Autobahn. Ich hatte die Musik laut, um wach zu bleiben. Ich war vergleichsweise nahe am Ende der Fahrt, aber noch nicht ganz, und ich war optimistisch. Ich begann mich etwas müde zu fühlen, trotz 2 Tassen Kaffee. Ich wollte nicht wegen mehr Kaffee anhalten, also hielt ich durch. Das würde es umso befriedigender machen, endlich in ein Bett zu fallen. Einen Moment war ich allein auf der Straße und im nächsten sah ich Scheinwerfer im Rückspiegel. Ich fuhr auf der linken Spur und das andere Auto war dicht hinter mir, also wechselte ich auf die rechte Spur. Es beschleunigte etwas, überholte mich und bremste aus irgendeinem Grund ab, um meine Geschwindigkeit anzupassen. Genau in dem Moment, als meine vordere Stoßstange mit seiner hinteren Stoßstange auf gleicher Höhe war. Dann hielt es einfach diese Geschwindigkeit eine ganze Weile. Ich begann zu beschleunigen, um es zu überholen. Sobald ich vor ihm war, wechselte es auf meine Spur und kam so nah, dass es schien, als würde es mit mir zusammenstoßen. Ich hatte keine andere Wahl, als noch mehr zu beschleunigen, um es loszuwerden. Ich wollte nicht Opfer eines Road Rage Zwischenfalls werden, vor allem nicht zu dieser Stunde. Aber während ich beschleunigte, tat es das auch. Ich wechselte auf die linke Spur und es tat es auch. Da wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Es konnte kein verdeckter Polizist sein. Es war ein alter, ramponierter Van. Der Typ fing an, die Lichter hinter mir blinken zu lassen. Ich reduzierte nicht die Geschwindigkeit. Ehrlich gesagt hatte ich Angst. Ich hatte so etwas noch nie auf der Straße erlebt. Ich fuhr weiter und gab etwas mehr Gas, um die Geschwindigkeit um 5 oder 10 Kilometer pro Stunde zu erhöhen. In der Hoffnung, auf einen Streifenwagen oder zumindest ein anderes Auto zu treffen, aber ich sah kein weiteres Rücklicht, nur gelegentlich ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Van wechselte dann die Spur und gab Vollgas. Ich hörte das aggressive Motorengeräusch, als er an mir vorbeifuhr. Er fuhr vor mich und begann zu bremsen. Ich versuchte auszuweichen, aber er blockierte weiter meinen Weg. Ich musste stark bremsen. Ich fing an, die Hupe zu betätigen, denn das war das Einzige, was ich tun konnte. Während wir bremsten, schaltete der Mann vor mir die Warnblinkanlage ein und winkte mit dem Arm aus dem Fenster, dass ich am Straßenrand anhalten sollte. Natürlich ignorierte ich das. Ich nutzte den Moment, um schnell an ihm vorbeizuziehen, während er in den Graben fuhr, und dann gab ich Vollgas. Meine Limousine konnte den Van leicht hinter sich lassen, aber ich erreichte 160 Kilometer pro Stunde und trotzdem entfernte er sich nicht weit. Ich verließ die Autobahn an der ersten Ausfahrt. An der roten Ampel am Ende der Ausfahrt hielt ich an, ohne zu erwarten, dass er noch hinter mir war. Aber er war es. Die Scheinwerfer des Vans erschienen hinter mir und dann neben mir an der Ampel. Ich schaute nach links und das Fenster des Fahrers ging runter. Drinnen waren 3 Personen. Ich nehme an, Männer mit Guy Fawkes Masken. Alle sahen mich an. Offensichtlich versuchten sie, mir Angst zu machen. Und das schafften sie auch. Ich fuhr bei Rot über die Ampel und fuhr auf die Hauptstraße. Endlich waren andere Autos um mich herum. Der Van hörte schließlich auf, mich zu verfolgen. Irgendwann dachte ich wirklich, sie würden mich umbringen. Es war mehr als ein einfacher Road Rage Zwischenfall. Ich konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht sehen. Tatsächlich erinnere ich mich nicht einmal, es gesehen zu haben. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein schwarzer Van aus den 90er Jahren war. Danach parkte ich bei einem Walmart und schlief ein. Ich wachte gegen 8 Uhr auf und beendete die Fahrt. Ich erzählte meiner Familie von dem Vorfall und seitdem warne ich alle, nachts beim Fahren sehr vorsichtig zu sein. Ich war früher sehr in Straßenrennen involviert und nahm oft an den lokalen Rennen am Wochenende teil. Wir trafen uns auf dem Parkplatz eines verlassenen oder geschlossenen Ladens und fuhren gegen 22 oder 23 Uhr zu einem geheimen Ort, um zu rennen. Manchmal ging es zu einem geraden Straßenabschnitt oder zu einem alten verlassenen Flughafen auf dem Land. Normalerweise wussten wir nicht, wo wir an diesem Abend enden würden, bis wir bereits auf der Straße aus der Stadt hinausfuhren. Die Anweisungen erhielten wir meist über Funkgeräte, die jeder in seinem Auto hatte. Es gab einige ältere Typen, die sich zu inoffiziellen Anführern der Gruppe entwickelt hatten, und sie trafen die Entscheidung, wo wir an dem Abend fahren würden. Der Plan war, uns nicht zu oft am selben Ort zu treffen. Wir hofften, dass dies die Polizei in Ungewissheit halten und sie von uns fernhalten würde. Wenn ich mich recht erinnere, geschah dies an einem Samstagabend während der Sommerferien. Es war eine lebhafte Nacht und wir alle genossen die schulfreie Zeit. Ein Freund von mir hatte gerade größere Modifikationen an seinem S4 vorgenommen und war gespannt, ihn auszuprobieren. Wir entschieden uns für einen ruhigen Straßenabschnitt an der County-Grenze. Als mein Freund an der Reihe war, trat er gegen den Civic eines der älteren Typen an, der als eines der schnellsten Autos der Region bekannt war. Sie fuhren um ein paar hundert Dollar. Ich kenne den genauen Betrag nicht, aber es ging mehr um Stolz. Und mein Freund dachte, er hätte gute Chancen. Sie stellten sich eine Viertelmeile von der Brücke auf, die über die Straße führte, von wo aus der Rest von uns zusah. Beim Start war der Civic des Älteren schneller und holte sich einen Vorsprung von 2 Autolängen. Doch nach und nach holte der Audi meines Freundes auf und bald lagen sie gleich auf, sich gegenseitig fixierend. An diesem Punkt sind wir uns nicht sicher, was passierte, aber der Audi meines Freundes schien einmal zur Seite auszubrechen, doch er bekam ihn wieder unter Kontrolle. Leider muss er ihn erneut verloren haben, denn er konnte nicht mehr gegensteuern und prallte gegen die Seite des Civics. Der Civic wurde gegen die Betonmauer auf der linken Seite geschleudert. Doch zu unserer Überraschung riss der Audi meines Freundes erneut herum, überquerte beide Fahrspuren und krachte gegen die rechte Mauer. Beide Autos kamen langsam zum Stillstand und es wurde still. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis sich jemand traute, zu den Autos zu gehen und nach den Fahrern zu sehen. Bei der Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs waren, sicherlich über 100 Meilen pro Stunde, hatte niemand große Hoffnung, dass sie überlebt hatten. Ich wusste, dass alle erwarteten, dass ich nach meinem Freund sehen würde, also holte ich tief Luft, ließ sie langsam wieder raus und ging zu seinem Auto. Der Weg zu seinem Auto war ohne Zweifel der längste, den ich je gegangen bin. In der Ferne sah ich zu meinem Erstaunen, wie sich der Typ im Civic bewegte und etwas schrie. Noch bevor ich beim Auto meines Freundes ankam, sah ich, dass er sich nicht rührte. Die Front war bis zur Fahrerkabine und darüber hinaus völlig zerstört. Als ich näher kam, konnte ich seinen Körper nicht einmal erkennen. Doch als ich etwa einen Fuß vom Auto entfernt war, traf mich das wahre Grauen wie ein Schlag. Sein Körper lag seitlich auf dem Sitz, mehr oder weniger aufrecht vom Sicherheitsgurt gehalten. Das Entsetzlichste war, dass er keinen Kopf mehr hatte. Zuerst dachte ich, sein Kopf sei von seinem Körper verdeckt, doch ich lag traurigerweise falsch. Als ich nah genug war, um ihn zu berühren, sah ich, dass er vollständig dekapitiert worden war. Bis heute weiß ich nicht, wie es passierte, aber später fanden die Sanitäter seinen Kopf auf dem Boden der Beifahrerseite eingeklemmt. Als mir die Realität dessen, was ich sah, vollends bewusst wurde, war ich überwältigt. Mir wurde schwindelig und ich musste mich auf die Betonmauer setzen, um mich zu sammeln. Während ich dort saß, hörte ich den Fahrer des Civics weiter schreien. Und schließlich erkannte ich, dass es vor Schmerzen in seinem Bein war. Der Aufprall hatte sein Bein zwischen Armaturenbrett und Boden eingeklemmt. Einige der anderen auf der Brücke riefen mir weiter zu und fragten nach meinem Freund, doch ich konnte nicht antworten. Sie würden es selbst herausfinden. Die Rettungswagen und die Polizei kamen kurz, nachdem ich mich gesetzt hatte, und begannen, den Typen aus dem Civic zu befreien. Als sie den Zustand meines Freundes sahen, konzentrierten sie sich auf den Civic. Zuerst versuchten alle, die Polizei über das Geschehene anzulügen, doch ich sah keinen Sinn darin. Als sie mit mir sprachen, erzählte ich ihnen genau, was ich gesehen hatte. Die Feuerwehr schaffte es, den Fahrer des Civics zu befreien, doch er verlor trotzdem sein Bein. Ich konnte nicht ertragen, zuzusehen, wie sie die Leiche meines Freundes aus dem Auto holten. Glücklicherweise waren die meisten anderen Rennfahrer bereits verschwunden, als all dies passierte. Die Polizei ließ mich kurz darauf gehen, und als ich nach Hause kam, erzählte ich meinen Eltern, was geschehen war. Sie hatten sich schon lange Sorgen um meine Teilnahme an den Rennen gemacht, und sie waren sehr erleichtert, als ich ihnen sagte, Nendate, dass ich nie wieder fahren würde. Meinen Freund auf so schreckliche Weise sterben zu sehen, ließ alles wie völligen Unsinn erscheinen. Ich sah keinen Sinn mehr darin, so viel Geld für etwas so Gefährliches auszugeben. Kurz darauf verkaufte ich meinen Supra an einen Bekannten und legte das Geld auf mein Unisparkonto. Hin und wieder treffe ich einen alten Freund aus dieser Zeit, der mir vom Tod eines weiteren Rennfahrers erzählt. Inzwischen werde ich diesen Herbst meinen Uni-Abschluss machen. Die meisten dieser Typen waren nie an der Uni und werden es wohl auch nie sein. Ich sage nicht, dass ich deswegen besser bin als sie, aber ich fühle mich sicherer mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe. In meinen jüngeren Jahren, bevor meine Eltern sich scheiden ließen, verbrachten wir unsere Sommerferien normalerweise mit Roadtrips zu verschiedenen Touristenattraktionen in den USA. Natürlich besuchten wir alle üblichen Orte, Disneyland, den Grand Canyon und sogar einmal Hawaii. Hawaii würde man zwar nicht als Roadtrip bezeichnen, aber ich fand, es gehört trotzdem dazu. Wenn man so viel Zeit auf Highways und Landstraßen verbringt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man mindestens eine unvergessliche Erfahrung macht, wenn nicht sogar mehrere. Doch heute möchte ich eine ganz besondere teilen, eine so extreme, dass sie das Ende unserer glücklichen Familie bedeutete. An jenem speziellen Sommer wollte mein Vater die übliche Routine ändern und etwas anderes machen. Zuerst verriet er uns nicht, was er vorhatte, aber als jeder von uns seine eigene Theorie hatte, erzählte er uns den ganzen Plan. Er hatte uns eine Unterkunft auf einer Ranch in Wyoming gebucht. Da ich noch nicht in meinen Teenagerjahren war, gefiel mir die Idee und meinem kleinen Bruder auch. Doch was meine Mutter anging, war sie weit weniger begeistert, zumindest am Anfang. Sie hatte keine Ahnung, wie man reitet oder irgendetwas in der Art macht. Schließlich war sie in Chicago aufgewachsen. Aber in dem Moment, als mein Vater sie daran erinnerte, dass auch wir keine Ahnung hatten und ihr dabei sein charmantestes Lächeln schenkte, verschwanden alle ihre Bedenken. Mein Vater wusste immer, wie er meine Mutter überzeugen konnte. Sie sagte uns einmal, »Euer Vater ist so charmant, er könnte einem Eskimo zweimal Eis verkaufen.« Ich nehme an, das bedeutete, dass sie einem Mann, den sie so attraktiv fand, einfach nicht widerstehen konnte. Deshalb überraschte mich ihre Trennung nur wenige Jahre später so sehr. Aber zurück zur Geschichte. Wir waren auf dem Weg nach Wyoming. An jenem Morgen waren wir früh in Phoenix aufgebrochen und mein Vater sagte, wir würden die Ranch erst am nächsten Tag zum Abendessen erreichen. Die Fahrt selbst verlief normal, bis uns irgendwo mitten in Utah oder Colorado ein Reifen platzte. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bundesstaat wir genau waren. Mein Bruder und ich waren die meiste Zeit über eingenickt. Und wenn man 10 Jahre alt ist, sehen alle Bundesstaaten gleich aus. Zumindest war das bei mir so. Was ich aber genau erinnere, ist, dass es etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang war. Ich hatte gerade bei den Boy Scouts gelernt, wie man die Uhrzeit mit der Sonne und seinen Händen schätzt, und ich berechnete, dass noch etwa eine ganze Handbreite fehlte. Als mein Vater den Platten bemerkte, hielt er am felsigen Straßenrand an und holte den Wagenheber und den Radkreuzschlüssel aus dem Kofferraum. Wir waren auf einer dieser alten zweispurigen Straßen mitten im Nirgendwo und er hatte genug Platz, um anderen Autos auszuweichen. Ich vermute, das Geräusch des Platten weckte meinen Bruder aus seinem Schlaf und bald war er wieder sein übliches, nerviges Ich. Um mir und sich eine Pause zu gönnen, schlug meine Mutter vor, dass er rausgehen und meinem Vater beim Reifenwechsel helfen sollte. Der Vorschlag begeisterte ihn natürlich. Mit 7 Jahren liebte er es, solche Dinge zu tun, auch wenn er eigentlich nicht viel half. Da ich meinen kleinen Bruder losgeworden war, schlief ich bald wieder ein. Das Letzte, an das ich mich erinnere, war das Bild von ihm, wie er etwas gegen den Stacheldrahtzaun etwa 3 Meter vom Auto entfernt trat. Als ich wieder aufwachte, lag ich bäuchlings auf dem Boden des Rücksitzes und meine Brust und mein Gesicht taten weh. Zuerst war alles verwirrend, aber bald hörte ich das Stöhnen meiner Mutter. Als ich mich vom Boden aufrichtete, sah ich, dass sie verletzt war. Aus irgendeinem Grund hatte sie blutende Schnitte im Gesicht und die Windschutzscheibe war wie ein riesiges Spinnennetz zersplittert. Als sie mich sah, beugte sie sich zum Rücksitz und fragte, ob mir etwas fehle. Meine Brust schmerzte immer noch, aber soweit ich wusste, war alles in Ordnung. Ich war mir immer noch nicht sicher, was passiert war, bis meine Mutter mich bat, aus dem Auto zu steigen und nach meinem Vater zu sehen. Ich stimmte zu, wusste aber nicht, warum das nötig sein sollte. Als ich die schwere Tür öffnete, blickte ich zurück und sah meinen Vater auf dem schotterbedeckten Straßenrand liegen. Abgesehen von etwas Dreck auf seiner Kleidung und einer blutenden Nase, sah es aus, als würde er schlafen, aber das tat er nicht. Ich sprang hinaus und ging zu ihm. In diesem Moment begann ich zu verstehen, was passiert war. Das Heck des Vans war völlig zerstört und etwa 9 Meter verschoben. Nicht weit entfernt stand ein schwarzer Camaro, der gegen einen der großen Pfosten des Stacheldrahtzauns gekracht war. Aber die Tür war offen und niemand war darin. In diesem Moment begann ich, die Dinge ernster zu nehmen. Ich schüttelte meinen Vater weiter, aber er reagierte nicht. Meine größte Angst schien Wirklichkeit zu werden. Doch bald rannten ein paar Männer auf mich zu und sagten, der Krankenwagen sei unterwegs und sie würden meinem Vater helfen. Als ob ich noch nicht überfordert genug war, hörte ich die Schreie meiner Mutter hinter mir. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie sie meinen Bruder in ihren Armen hielt und untröstlich weinte. Ich wusste es damals noch nicht, aber er war tot. Und egal, was die Ärzte taten, sie konnten das nicht ändern. Der Rest dieses Tages war ein verschwommener Albtraum. Das Einzige, an das ich mich wirklich erinnere, waren die Fahrten ins Krankenhaus und meine Mutter, die neben mir saß, während wir auf Neuigkeiten über meinen Bruder und meinen Vater warteten. Später in der Nacht erfuhren wir, dass mein Bruder gestorben war. Diese Nachricht traf mich härter, als meine Mutter es erwartet hatte. Sie hatte in dem Moment, als sie ihn sah, gewusst, dass er nicht mehr da war, aber ich konnte die überwältigenden Schuldgefühle nicht abstellen, wegen all der Male, an denen ich ihn geschlagen und angeschrien hatte. Mein Vater erholte sich tatsächlich. Er hatte eine geplatzte Lunge und eine Gehirnschwellung erlitten, aber nach ein paar Notoperationen erlangte er schließlich wieder seine volle Gesundheit. Doch was seine emotionale Gesundheit anging, glaube ich, dass der Verlust meines Bruders ihn veränderte und ein großer Teil davon kam von der Schuld. Erst viel später erfuhr ich, dass er meinem Bruder gesagt hatte, er solle draußen spielen, weil er keine Hilfe brauchte. Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hatte, aber trotzdem gab er sich für den Rest seines Lebens die Schuld am Tod meines Bruders. Ich persönlich glaube, dass meine Mutter wusste, was er getan hatte und ihm ebenfalls die Schuld gab. Oder vielleicht gab sie sich selbst die Schuld, weil sie ihn nach draußen geschickt hatte. Das wurde nie laut ausgesprochen, soweit ich weiß, aber es muss etwas in dieser Richtung gewesen sein, das sie dazu brachte, sich von ihm scheiden zu lassen und mich bei ihm leben zu lassen. Es schien, als würde sie jedes Mal, wenn sie mich nach dem Unfall ansah, traurig werden. Vielleicht erinnerte ich sie zu sehr an meinen Vater und seine unverzeihliche Schuld. Ich weiß es nicht. All das geschah 1982. Da beide inzwischen verstorben sind, werden meine Theorien und Fragen wohl nie beantwortet werden. Vielleicht ist das auch besser. Wie man so schön sagt, eine Wunde kann nicht heilen, wenn man ständig daran herumkratzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Ich bin wahrscheinlich nicht die richtige Person, um darüber zu urteilen, aber nach meiner Erfahrung kann es manchmal helfen, über schmerzhafte Dinge zu sprechen. Schließlich tue ich das hier gerade, oder nicht? Meine Freundin Amy und ich, beide Frauen, verbrachten viele Tage damit, die abgelegenen Winkel von New Mexico zu erkunden, verlassene Geisterstädte zu entdecken und die trostlose Schönheit der Wüste zu genießen. Es hätte eine wunderschöne Fahrt werden sollen, doch es war eine Falle. Diese Geschichte ist der Grund, warum ich immer jemandem sage, wohin ich fahre und wie ich ankommen werde. Ich lebte mehrere Jahre in New Mexico, bevor ich in den mittleren Westen zog. An einem Nachmittag im März 2010 waren wir auf dem Weg von Ruidoso nach Albuquerque. Stets abenteuerlustig, nahmen wir eine Nebenstraße statt der direkteren Route über die Autobahn. Ein Teil der Strecke führte uns über die NM55, eine sehr abgelegene kleine zweispurige Straße. Wir liebten solche Straßen. Bis zu diesem Tag. Dieser Teil von New Mexico ist flach und reinste Wüste. Man kann meilenweit sehen, und zwischen den Orten, die Kilometer voneinander entfernt sein können, gibt es praktisch nichts außer Erde und Felsen. Wir fuhren die NM55 nach Norden, als wir nach einigen Minuten einen weißen Pickup vor uns sahen, der in die gleiche Richtung fuhr. Plötzlich hielt der Fahrer seinen Wagen quer zur Straße und blockierte beide Fahrspuren. Wir waren etwa 1 Kilometer entfernt und als wir näher kamen, wurden wir unruhig. Es gab keinen ersichtlichen Grund für sein Verhalten. Wir waren das einzige andere Fahrzeug in der Gegend und wir fragten uns, ob wir umkehren sollten, anstatt anzuhalten. Als wir einen halben Kilometer von ihm entfernt waren, zog er an die gegenüberliegende Straßenseite, aber sein Pickup zeigte immer noch in unsere Richtung. Wir versuchten, uns zu beruhigen. Sicher war das nur ein Rancher oder so, der vielleicht etwas auf seinem Land überprüfte. Als wir an ihm vorbeifuhren, bemerkten wir zwei Dinge. Es war nur eine Person im Wagen, ein Mann mittleren Alters, der uns unablässig anstarrte, und zweitens sprach er in ein Walkie-Talkie. Sekunden nachdem wir vorbeigefahren waren, bog er wieder auf die Straße ein und folgte uns, hielt aber stets Abstand. Er blieb einige Meter hinter uns, fiel dann etwas zurück, um kurz darauf wieder zu beschleunigen. Wir wurden nervös. Uns wurde klar, wie allein wir waren. Wir hatten keinen anderen Verkehr auf dieser Straße gesehen und niemandem von unserer Idee erzählt, diese Abkürzung zu nehmen. Wir überprüften unsere Handys, kein Empfang. Typisch für abgelegene Gegenden in New Mexico, aber angesichts unserer Situation beängstigend. Amy, die am Steuer saß, beschleunigte, während ich verzweifelt die Karte studierte, in der Hoffnung, eine Route mit mehr Verkehr zu finden. Doch es gab keine andere Straße. Wir mussten auf dieser bleiben, um zum nächsten Ort zu gelangen. Umzukehren schien keine gute Option. Nach einigen Minuten sahen wir einen weiteren Pickup auf uns zukommen. Er fuhr sehr langsam, vielleicht 40 Kilometer pro Stunde. Dieser Wagen war alt und klapprig, während der hinter uns neu war. Amy fuhr bereits 120 Kilometer pro Stunde. Ungewöhnlich schnell für uns auf diesen 90 Kilometer pro Stunde Straßen, und wir sausten am alten Pickup vorbei. Beim Vorbeifahren sahen wir, dass der Fahrer ebenfalls ein Mann mittleren Alters war und ebenfalls in ein Walkie-Talkie sprach. Nachdem der weiße Pickup ihn passiert hatte, machte er eine Kehrtwende und positionierte sich hinter ihm. Während wir das beobachteten, konnten wir sehen, wie der Fahrer des weißen Pickups in sein Walkie-Talkie sprach. Kein Zweifel, diese beiden kannten sich. Sie verfolgten uns absichtlich, und zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben fühlte ich mich wie ein gehetztes Tier. Sie blieben direkt hinter uns, und wir suchten die Straße nach Hindernissen ab. Wir glaubten wirklich, der Typ im alten Pickup hätte eine Falle auf der Straße vorbereitet, um unser Fahrzeug irgendwie lahmzulegen. Wir sprachen darüber, ins Gelände auszuweichen. Wir fuhren einen SUV, aber dies war eindeutig ihr Revier, und wir fürchteten, was passieren würde, wenn wir von der Straße abkämen und in die Enge getrieben würden. Also blieben wir auf der Straße. Inzwischen klebte der weiße Pickup an unserem Heck. Wir konnten sehen, wie der Fahrer unablässig ins Walkie-Talkie sprach, während dicht auffuhr, während der alte Pickup ihm folgte. Alle drei rasten wir die Straße entlang. Der weiße Pickup kam noch näher. Seine Manöver ließen keinen Zweifel, er versuchte, uns zu rammen. Ich sah hilflos zu, wie er auf Zentimeter an unsere Stoßstange herankam. Amy gab noch mehr Gas. Wir fuhren bereits 130 Kilometer pro Stunde und näherten uns den 145 Kilometer pro Stunde. Die Straße war flach und verlassen, aber der kleinste Fehler wäre katastrophal gewesen. Wir hatten nicht die geringste Absicht, langsamer zu werden oder anzuhalten, wenn wir es vermeiden konnten. Der weiße Pickup wechselte auf die Gegenfahrbahn und begann zu beschleunigen. Uns wurde klar, er wollte uns überholen und sich vor uns setzen. Wenn ihm das gelang, während sein Komplize hinter uns blieb, wären wir in der Falle. Wir spähten verzweifelt in die felsige Wüste zu beiden Seiten. Unsere einzige Option war, von der Straße abzukommen. Sollten wir das Risiko eingehen? Könnten wir durch die Wüste rasen und heil in Sicherheit gelangen? Als wir eine kleine Anhöhe erreichten, sahen wir ein Schild. Salinas Pueblo Missions National Monument. Mit einem Abzweig nach links. In diesem Moment bog ein blauer Pickup von dieser Straße auf unsere Fahrbahn ein. Als wir näher kamen, sahen wir, dass er Nationalpark-Kennzeichen trug. Wir sahen uns an, dann blickten wir zurück. Beide Pickups machten Kehrt und fuhren in die entgegengesetzte Richtung. Wir folgten dem blauen Pickup bis zum nächsten Ort und setzten dann unsere Fahrt nach Albuquerque fort. Ich weiß nicht genau, was diese Männer vorhatten, aber es war nichts Gutes. In dieser Gegend stimmt etwas nicht. Ich meldete den Vorfall der Staatspolizei, die sagte, sie würden das Gebiet überwachen. Diese Stelle liegt ganz in der Nähe von Belen, New Mexico, wo eine Frau namens Tara Calico entführt wurde. Es ist auch etwa 160 Kilometer von Elephant Butte entfernt, wo David Parker Ray sein kleines Folterlabor betrieb. All diese Zusammenhänge erkannten wir erst später. Obwohl David zu dieser Zeit bereits tot war, glauben wir, dass es dort draußen andere wie ihn gibt. Und wer auch immer Tara entführt hat, wurde nie gefasst. Oder vielleicht waren wir in Meth-Gebiet, aber da dies auf einer Hauptstraße und nicht auf einer Landstraße geschah, halte ich diese Theorie für unwahrscheinlich. Was auch immer dort draußen vor sich geht, es ist nichts Gutes. Heute hatte ich etwas freie Zeit und dachte daran, eine Geschichte über einen erschreckenden Vorfall zu teilen, den ich vor etwa 20 Jahren erlebte, als ich mit der Band meines Bruders auf Tour war. Obwohl mein Bruder und ich dieselben Eltern hatten, erbte ich keine seiner musikalischen Fähigkeiten. Wir begannen beide ungefähr im gleichen Alter mit Klavier- und Gitarrenunterricht und von Anfang an zeigte mein Bruder, dass Musik für ihn natürlich war. Bei mir war es anders, egal wie sehr ich es versuchte. Ich verstand es einfach nicht. Ich spielte bis zur Highschool weiter Gitarre, aber mir wurde bald klar, dass ich mich nie verbessern würde. Ungefähr zur gleichen Zeit gründete mein Bruder, der 2 Jahre älter war als ich, zusammen mit einem Freund und ein paar Jungs aus der Nachbarstadt eine Band. Es dauerte nicht lange, bis sie zu einer der beliebtesten Rockbands in North Florida wurden, und es schien der richtige Moment zu sein, um auf Tour zu gehen. Die ersten Konzerte beschränkten sich auf den Süden, Alabama, Georgia und andere ehemalige konföderierten Staaten. Da ihr Stil oft mit Lynyrd Skynyrd und den Allman Brothers verglichen wurde, was ehrlicherweise 2 ihrer größten Einflüsse waren, schien dieser Plan logisch und finanziell sinnvoll. Die Minitour durch den Süden dauerte etwa 6 Monate, bis die Entscheidung fiel, einige Shows im Westen zu buchen. Da ich inzwischen der Tourmanager war, lag die Aufgabe, diese Termine zu organisieren, auf meinen Schultern. Unsicher, wie wir dort aufgenommen werden würden, buchte ich nur eine Handvoll Shows. Wenn ich mich recht erinnere, waren es nicht mehr als 6. Überraschenderweise liefen die Konzerte viel besser als erwartet und mindestens die ersten 5 verliefen problemlos. All das änderte sich bei unserem letzten Auftritt in Kalifornien. Ich werde den Ort oder den Club nicht namentlich erwähnen, weil ich ihnen nicht schaden will und immer noch Geschäfte mit diesen Leuten mache. Was passierte, war nicht ihre Schuld, zumindest nicht, soweit ich weiß oder beweisen kann. Wenn ich in diesen 22 Jahren als Bandmanager etwas gelernt habe, dann, dass man Brücken zu Clubs nicht abbrennen sollte. Sie sind das Lebenselixier einer Tourband und es wäre dumm, sie wegen so etwas zu verärgern. Ich nehme an, ich sollte erzählen, was wirklich passierte und wie es geschah. Wir kamen am Nachmittag in der Stadt an, aber da wir erst am Abend spielten, vertrieben wir uns die Zeit mit Sightseeing und anderen Dingen. Am Abend erreichten wir den Club gegen 20 Uhr und luden unsere Ausrüstung aus. Als Vorband hatten wir nicht viel Zeit für den Soundcheck, gerade genug, um zu stimmen, bevor die Türen geöffnet wurden. Da es ein Wochentag war, rechneten wir nicht mit viel Publikum, aber zu aller Überraschung einschließlich des Clubbesitzers war die Show ausverkauft. Normalerweise kommt das Publikum nicht wegen der Vorband, aber wir hatten eine überraschend gute Zuschauerzahl. Und man muss das Internet lieben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer es für kleine Bands in den dunklen Zeiten war, ohne es ein nationales Publikum zu erreichen. Die Jungs begannen kurz nach 22 Uhr und rockten den Laden. Nach unserem Auftritt waren wir im 7. Himmel, weil die Tour so gut gelaufen war. Wir blieben noch eine Weile, obwohl wir die Hauptband nicht spielen sahen, auch wenn ich immer noch denke, dass wir ihnen die Show gestohlen hatten. Sie waren Profis und zeigten uns, was eine gut eingespielte, hart arbeitende Band erreichen konnte. Als die Show vorbei war und das Publikum sich zerstreute, holte ich unsere Gage vom Manager und ging direkt zum Van, um sie zu verstauen. Ich hatte am ersten Tourtag ein Versteck gefunden und genau dorthin wollte ich, als ich auf meinen schlimmsten Albtraum traf. Der Parkplatz hinter dem Club war dunkel und ruhig, vermutlich genau der Grund, warum ich ihn ursprünglich gewählt hatte, aber das erwies sich als teurer Fehler. Als ich mich der Beifahrertür näherte, spürte ich etwas, wahrscheinlich eine Waffe in meinem Rücken und eine tiefe, ruhige Stimme, die mir befahl, mich nicht zu bewegen oder umzudrehen. In dem Moment, als ich sie hörte, wusste ich, warum sie da war und was sie wollte. Ich versuchte, mich nicht zu bewegen, aber ich zitterte so sehr, dass ich dachte, sie würde wütend werden. Doch sie blieb die ganze Zeit über ruhig. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bevor sie widersprach. Sie sagte mir, ich solle mich nicht umdrehen, sondern das Geld einfach über meine Schulter reichen. In diesem Moment kam mir der Gedanke, dass es mehr als einen Räuber gab, obwohl ich nie eine andere Person sah oder hörte, abgesehen von den Leuten in der Ferne vor dem Club. Ich tat, was mir befohlen wurde, und reichte den Umschlag über meine rechte Schulter, wo er mir aus der Hand gerissen wurde. Für einen kurzen Moment wollte ich nicht loslassen, aber die Logik besiegte die Gier und ich gehorchte. In diesem Moment hätte ich schwören können, dass sie leise »Ja« sagte, als ob sie mit jemandem sprach. Aber wie gesagt, ich hörte niemanden sonst bei uns. Als sie anscheinend mit ihrer Beute zufrieden war, wies sie mich an, stehen zu bleiben und langsam bis 200 zu zählen, bevor ich mich bewegte. Sie machte klar, dass sie mich erschießen würde, wenn ich mich vorher umdrehte. Also tat ich, was mir gesagt wurde, und zählte sogar noch 100 drauf, nur zur Sicherheit. Als ich endlich den Mut hatte, mich zu bewegen, war sie längst weg. Ich war wütend. Ich fühlte mich wie ein Feigling. Und der Gedanke, all das Geld verloren zu haben, ließ mich vor Wut kochen. Mit gesenktem Kopf ging ich zurück in den Club und erzählte den Jungs, was passiert war. Sie waren so verständnisvoll, dass ihre einzige Sorge war, ob es mir gut ging. Abgesehen vom bewaffneten Raubüberfall war ich unverletzt. Wir gingen ins Büro des Clubs und berichteten dem Manager vom Überfall. Zuerst dachte er wohl, ich machte einen Scherz, aber meine Blässe schien Beweis genug für meine Ehrlichkeit zu sein. Er rief die Polizei und als sie eintraf, schilderte ich den Vorfall im Van. Natürlich konnte ich keine Beschreibung des Räubers liefern, aber ich sagte ihnen, dass ich glaubte, es gäbe noch eine zweite Person. Ich wünschte, ich hätte mehr Informationen geben können, aber ich hatte nichts. Die Ermittlungen führten zu nichts und man sagte uns, wir sollten nicht mit einer Rückerstattung rechnen. Bevor sie gingen, gaben sie uns ihre Karten. Das Einzige, was an diesem Abend positiv war, wir hatten noch das Geld vom Merchandise-Verkauf und die Reste früherer Gagen. Der Räuber wusste entweder nicht, wo der Rest versteckt war, oder es war ihm egal. Nach der Tour beschlossen wir, einige Dinge in Zukunft anders zu machen. Leider gab es keine Zukunft für die Band. Man kann viele Gründe für ihr Scheitern nennen, aber das mindert nicht die Trauer über den Verlust einer so vielversprechenden Band. Aber das ist eben die Geschichte des Rock'n'Roll. Viele großartige Bands sind und werden aus den dümmsten Gründen zerstört werden. Bis heute habe ich keine Ahnung, wie die Person wusste, dass ich gerade bezahlt worden war. Die Möglichkeit, dass der Club involviert war, wurde erwogen, aber kein seriöser Club will den Ruf eines Diebes. Die beste und wahrscheinlichste Theorie ist, dass sie mich die ganze Nacht beobachtet und auf ihre Chance gewartet hatte, und ich hatte sie ihr gegeben. Es ist fast 20 Jahre her seit dieser Nacht, und heute handle ich ganz anders. Risiken, die ich damals einging, würde ich heute nicht einmal träumen zu nehmen. Und ich achte sehr auf meine Umgebung, auch wenn ich jetzt Leute um mich habe, die mir helfen. Wenn es eine Lehre gibt, die ich aus dieser Erfahrung ziehen kann, dann die: Sei wachsam und achte darauf, was andere um dich herum tun. Wenn du jemandem in die Augen siehst und er nervös wird oder wegschaut, plant er vielleicht etwas. Egal welchen Job oder welche soziale Stellung du hast, du kannst zum Ziel von Kriminellen werden. Bitte sei aufmerksam und vorsichtig.